Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beratung in Schule der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dem Podcast für angehende Lehrkräfte rund um das Thema Beratung. Ja, heute soll es ja um das Thema Kinderschutz und Schule gehen, also den Umgang mit Anhaltspunkten, die in Richtung Kindeswohlgefährdung deuten und was Schule bzw. Lehrkräfte in solchen Fällen tun können oder vielleicht auch tun müssen. Ja, über dieses Thema spreche ich heute mit Lisa Schneider und Vanessa Herrmann. Ich bin hier zu Besuch beim Jugendamt Breisgau Hochschwarzwald. Vanessa arbeitet beim Allgemeinen Sozialen Dienst an der konkreten Bearbeitung von Kindeswohlgefährdung und der Einleitung von Unterstützungsangeboten für Eltern. Und Lisa ist beim Jugendamt im Bereich Qualitätsentwicklung und Prävention tätig und hat unter anderem auch einen Leitfaden entwickelt, wie Schulen bei Kindeswohlgefährdung vorgehen sollten. Voll toll, dass ihr beide am Start seid und euch die Zeit nehmt hier für das Gespräch. Und vielleicht können wir erstmal damit anfangen, was ist das denn genau, wenn wir von Kindeswohlgefährdung sprechen?
Ja, das ist eine total schwierige Frage und auch in der Praxis total schwierig einzuschätzen, weil das tatsächlich an keiner Stelle eindeutig formuliert worden ist, wann genau man von der Kindeswohlgefährdung spricht, weil es auch ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Das heißt, es gibt keinen Katalog, keine Checkliste, wo man ein paar Kreuze setzt und dann unten kommt dann raus, Kindeswohlgefährdung ja oder nein, sondern es braucht immer eine individuelle Einschätzung im Einzelfall, wo man auch immer den gesamten Kontext mit berücksichtigt. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die Risikofaktoren, wo man anschaut, die Schutzfaktoren, die man gegenüberstellt, mit denen man dann gemeinsam im besten Fall mit mehreren Perspektiven dann zu einer Einschätzung kommt. Sind wir im Bereich, wo wir sagen, wir sprechen von einer möglichen Kindeswohlgefährdung? Das ist das, was wir auch immer machen, von einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu sprechen, weil letztlich auch die letztendliche Einschätzung beim Allgemeinen Sozialen Dienst auch liegt, der dann einschätzt, sind wir im Bereich, der gefährdend ist oder nicht.
Was könnten denn da so Anzeichen sein, Anhaltspunkte, bei denen ich als Lehrerin dann vielleicht ein bisschen genauer mal hinschauen sollte?
Also ich denke, in erster Linie ist es wichtig, dass man einfach gut in Kontakt und in Beobachtungen ist mit den Schüler und Schülerinnen. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, der junge Mensch verhält sich auf einmal ganz anders oder die Leistungen sinken stark ab oder die Kinder kommen auch gar nicht mehr in die Schule, dass man da einfach auch einen wachsamen Blick hat und quasi so, wie man die Kinder vielleicht auch kennengelernt hat, wenn man da Verhaltensänderungen wahrnimmt, dass man da einfach nochmal genauer hinguckt und sich dann auch fragt, warum dieses Verhalten aufgetreten ist, dass man sich dann auch nochmal mit anderen Lehrkräften austauscht, wird das Verhalten auch bei anderen beobachtet oder nicht, dass man vielleicht auch dann mit den Kindern selber ins Gespräch geht oder den Jugendlichen bis hin zu dann auch mit Elterngesprächen gemeinsam guckt, woran kann es denn liegen, dass diese Verhaltensänderung aufgefallen ist.
Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht Sinn machen würde, wenn wir uns dem Thema anhand eines kleinen Fallbeispiels nähern. Dann können wir uns das vielleicht alle ein kleines bisschen besser vorstellen. Und zwar geht es in dem Fallbeispiel um Miriam. Miriam ist 10 Jahre alt und besucht die 4. Klasse einer Grundschule. Und Miriam wurde seit der 1. Klasse als fröhliches und lernbereites Kind wahrgenommen. Sie hat guten Kontakt zu ihren MitschülerInnen und sie lebt als Einzelkind bei ihrer Mutter. Vom Vater ist der Schule soweit nichts bekannt. Und seit ungefähr 2 Monaten nimmt die Klassenlehrerin Veränderungen bei Miriam wahr. Sie wirkt ernster und verschlossener. Ihre Beteiligung am Unterricht lässt deutlich nach. Der Sportlehrer beobachtet, dass Miriam häufig ihre Sportsachen vergisst und sie es auch vermeidet, sich mit anderen in der Umkleidekabine umzuziehen. Und eine Mitschülerin erzählt dann der Lehrerin, dass Miriam oft weint, weil die Mutter in letzter Zeit böse zu ihr sei und sie nicht will, dass man ihre blauen Flecken sieht. Ja, die Klassenlehrerin versucht, das Mädchen anzusprechen, aber Miriam weicht den Gesprächen aus und sagt, dass alles okay ist. Und auch mit der Schulsozialarbeiterin möchte Miriam nicht sprechen. Was wäre denn dann in so einem Fall Auftrag der Lehrerin?
Ja, vielleicht zuallererst hier nochmal so die rechtliche Rahmung. Was ist überhaupt der Auftrag von Lehrkräften im Kinderschutz? Für die Lehrkräfte ist es tatsächlich erst seit 2012 im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz gesetzlich verankert worden, der Handlungsauftrag im Kinderschutz. Gleichzeitig gibt es aber auch noch das Schulgesetz Baden-Württemberg, wo auch das Thema Kinderschutz beleuchtet wird im Kontext der Schule. Und dort ist sozusagen der Handlungsauftrag für Lehrkräfte gesetzlich verankert worden. Und da steht drin zum Beispiel, dass die Lehrkräfte, wenn Anhaltspunkte wahrgenommen werden, dass die eine Einschätzung machen sollen. Also sind wir hier im Bereich von der Kindeswohlgefährdung, dass sie dabei den jungen Menschen auch einbeziehen sollen, die Situation erörtern sollen und dass sie dabei auch einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft haben. Das ist tatsächlich erst seit 2012 so, dass sich Lehrkräfte auch an eine insoweit erfahrene Fachkraft wenden dürfen. Das ist hier keine Verpflichtung, das ist ein Anspruch, eine Befugnis, das zu tun, wo wir auch immer sagen, dass das auch genutzt werden sollte, weil es tatsächlich total hilfreich ist, im Kinderschutz auch so eine Perspektive mit einzubeziehen von der Person, die nicht in den Fall involviert ist. Das ist sozusagen eine Person, die sitzt im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald in der Regel an einer der drei Beratungsstellen. Das ist regional aufgeteilt und richtet sich nach dem Sitz der Schule. Und die kann kostenlos angefragt werden. Und die hilft dann, das, was wahrgenommen wurde, das, was beobachtet wurde, so ein bisschen zu sortieren und auch eine Einschätzung darüber zu treffen, wo befinden wir uns gerade da und was könnten auch nächste Handlungsschritte sein. Und dann ist es natürlich auch so gesetzlich geregelt, dass wenn die Schule selber mit den Möglichkeiten, die sie hat, nicht mehr weiterkommt, dass sie dann auch an das Jugendamt gehen sollen und eine Mitteilung einer möglichen Kindeswohlgefährdung machen. Und das Schulgesetz nimmt es nicht so detailliert auf, aber auch da ist festgeschrieben, dass zum Beispiel eine Klassenkonferenz stattfinden soll mit der Schulleitung, dass auch mit den Eltern gesprochen werden muss und dass man auch eng mit dem Jugendamt zusammenarbeiten soll. Das ist sozusagen der Handlungsauftrag, der Rahmen, worin sich Lehrkräfte im Kinderschutz bewegen.
Genau, und wenn wir jetzt nochmal auf den Fall von der Miriam gucken und die Frage, was wäre jetzt da der Auftrag der Klassenlehrerin, da ist es eigentlich schon auch immer wichtig, dass man da selbst aktiv wird, dass man je nach Beziehung auch so ein bisschen guckt, wie kann man Kontakt zur Familie und zur Miriam herstellen. Also wenn man das Gefühl hatte, man war eigentlich bisher in einem guten Kontakt mit der Familie, dass man dann auf jeden Fall auf die Mutter zum Beispiel auch zugeht, ihr die Verhaltensveränderung von der Miriam auch schildert, mal nachfragt, wie erleben Sie eigentlich das Kind gerade zu Hause? Und was könnten mögliche Ursachen dafür sein, dass Miriam sich vielleicht gerade so verhält, wie sie sich verhält, und gemeinsam so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen. Ob man jetzt vielleicht gleich alles preisgibt, also gerade so diese Aussage von der Freundin, die sich der Lehrerin öffnet, dass die Miriam oft weint und die Mama böse ist und so, das muss man ja vielleicht nicht vorrangig als erstes zum Thema machen, sondern man kann ja erstmal mit den eigenen Beobachtungen anfangen. Also wenn man das Gefühl hat, bisher war man nicht so in Kontakt mit der Familie, weil es vielleicht auch keine Anlässe dazu gab, finden wir es schon auch wichtig, dass dennoch versucht wird, in Kontakt zu treten und nicht beispielsweise direkt bei uns angerufen wird oder schriftlich eine Mitteilung gemacht wird, dass man da trotzdem versucht, ins Gespräch zu gehen. Und auch wenn das einem nicht gelingt, dann eher nochmal, wie Lisa gerade gesagt hat, auf die insoweit erfahrene Fachkraft zurückgreift, sich kollegial nochmal beraten lässt, wie können wir da gut vorgehen, können wir die Schulsozialarbeiterin trotzdem irgendwie mit einbinden, auch wenn jetzt die Miriam bisher den Kontakt nicht wahrgenommen hat oder auch verweigert hat, damit auch die Familie sich nachher nicht überrannt fühlt, wenn dann auf einmal heißt, wir haben eine Meldung beim Jugendamt gemacht. Das finden wir schon immer wichtig oder geben wir gerne mit, dass die Schule auch nochmal so das eine oder andere versucht. Sonst wird eher das Jugendamt nochmal als Drohung erlebt oder so, und das sollte es ja dann eigentlich auch nicht sein. Genau, wichtig ist, dass man Kontakt mit uns aufnimmt, wenn Lehrkräfte das Gefühl haben, da besteht Gefahr für Leib und Leben von dem Kind. Also da muss man sich auch nicht vorher mit einer soweit erfahrenen Fachkraft absprechen, genau, sondern dann kann man direkt bei uns anrufen und uns das mitteilen. Also wenn wir jetzt auch nochmal auf das Fallbeispiel gucken und was wäre jetzt da akut, wann könnte man uns direkt anrufen, dann wäre ein Beispiel, dass die Miriam überall blaue Flecken hätte, äußert Angst zu haben, nach Hause zu gehen, aus Sorge, die Mama würde weiterhin schlagen zum Beispiel.
Hierzu noch ergänzend zum Auftrag der Lehrkraft, das ist auch was wir in dem Leitfaden auch lang diskutiert haben, wer hat denn dann möglicherweise auch die Fallführung innerhalb der Schule, wenn Schulsozialarbeit an der Schule ist. Da haben wir das dann so festgelegt oder empfehlen festgelegt in der Broschüre, dass immer da, wo die Anhaltspunkte zuerst auffallen, dass dort auch die Fallführung liegt. In diesem Fall wäre das jetzt bei der Lehrkraft, und Auftrag der Lehrkraft wäre dann auch zu gucken, kann ich die Schulsozialarbeit einbeziehen? Also gibt es auch eine Schweigepflicht in Bindung? Ist es datenschutzrechtlich auch möglich, die Schulsozialarbeit mit einzubinden? Und was sind nächste Schritte? Also die Lehrkraft hat sozusagen dann den Gesamtüberblick über den Fall und guckt dann, welche Schritte müssen gegangen werden, welche Personen müssen auch einbezogen werden. Die Dokumentation, das ist tatsächlich was ganz Wichtiges im Kinderschutz. Damit haben wir uns auch im Rahmen des Leitfadens mit beschäftigt und haben auch eine Dokumentationsempfehlung als Arbeitshilfe da mit dabei, die man sich auch runterladen kann auf unserer Homepage. Das ist einfach aus mehreren Perspektiven heraus total sinnvoll, gut zu dokumentieren. Das eine ist es, dass man dadurch auch eine gewisse Struktur bekommt. Struktur im Kinderschutz ist was ganz Wichtiges, damit ich auch zu einer verlässlichen Einschätzung komme, dass ich die Informationen, die ich habe, die mir zugetragen worden sind, die ich vielleicht selber beobachtet habe, einfach strukturiert darstellen kann. Dafür hilft einfach so ein Dokumentationsbogen sehr gut. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es gibt diesen gesetzlichen Schutzauftrag für Lehrkräfte und auch für Schulsozialarbeitende. Und es ist auch gut zu dokumentieren, dass ich das wahrgenommen habe. Also dass ich diese Schritte, die festgelegt worden sind vom Gesetzgeber, dass ich das auch umgesetzt habe, auch für die eigene Sicherheit, sage ich mal. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und bin die Schritte gegangen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich von heute auf morgen weg bin, ist es immer gut, ich habe das dokumentiert, was in der Vergangenheit einfach passiert ist, um das auch nachvollziehen zu können. Und um dann auch weiter gut im Fall weiterarbeiten zu können. Gleichzeitig ist so, man weiß ja nie, wie sich ein Kinderschutzfall entwickelt. Und wenn es letztendlich dann vielleicht dazu kommt, dass eine Mitteilung gemacht wird an das Jugendamt, dann sind meine Dokumentationen natürlich total hilfreich, damit ich auch so einen Fallverlauf gut darstellen kann. Deshalb ist auch die Empfehlung, wenn was beobachtet worden ist, oder hier in dem Fall ist es ja zum Beispiel auch so, dass über eine dritte Person, über eine Mitschülerin der Information gekommen ist, das am besten zeitnah zu dokumentieren in dem genauen Wortlaut, was wurde gesagt, vielleicht auch von der Miriam, was wurde beobachtet und auch was sind meine nächsten Schritte, also worüber habe ich mir Gedanken gemacht und wen brauche ich jetzt, mit wem muss ich mich austauschen und wann müssen wir auch bilanzieren und gucken, mit wem schauen wir jetzt da nochmal drauf.
Ja, ihr habt ja in eurem Alltag wahrscheinlich viele solche Gespräche im Kontext Kindeswohlgefährdung. Habt ihr da vielleicht auch für Lehrkräfte so allgemeine Tipps, was man da beachten sollte in Gesprächen mit Eltern, wenn es um Gefährdungskontext und ja, vielleicht teilweise auch massive Vorwürfe geht, die da im Raum stehen?
Genau, also auch so ein bisschen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Also erstmal gucken und die Eltern oder jetzt in dem Fall auch die Mama zu sensibilisieren und ins Boot zu bekommen. Also gucken, dass man ein Arbeitsbündnis aufbaut, dass man eben nicht ins Gespräch geht und Vorwürfe stellt, sondern eher guckt, die und die Beobachtung haben wir gemacht, wie erleben Sie es denn? Also dass man da irgendwie auch das Gefühl hat, die Mutter hat noch das Gefühl, Äußerungen zu tätigen und dann nicht direkt voreingenommen sind, die Lehrkräfte, dass man ergebnisoffen in das Gespräch geht, also gerade die Haltung finden wir total wichtig und vor allem, dass die Perspektive der Mutter eingeholt wird, dass die da auch den Raum bekommt und dass man schon auch ernsthaft die Sorgen mit einbeziehen kann, die Lehrkraft vielleicht auch hat und man gemeinsam im Gespräch gucken kann, was kann man denn für die Miriam Gutes tun, man da vielleicht auch konkrete Absprachen trifft für das weitere Vorgehen und solche Gespräche auch nutzt, um ein Gefühl für Miriam, die Mutter und deren familiären Situation zu bekommen. Und wichtig ist schon auch, dass man einen Blick auf die Begrifflichkeiten legt. Also, dass man nicht gleich von der Kindeswohlgefährdung spricht, sondern eher ganz klar von Sorgen, die man sich aktuell einfach tut aufgrund der Beobachtungen. Wir haben oft das Gefühl irgendwie so, ja, wenn sie jetzt nicht mitwirken, dann holen wir das Jugendamt mit ins Boot und dann sind wir die große Gefahr und ja, man droht dann mit uns, sondern dass man eher dann in dem Gespräch dann auch merkt, okay, da gibt es einfach gerade ganz viele Bausteine und wir müssen gucken, wie kriegen wir das dann gemeinsam irgendwie gut hin und als Unterstützung könnten wir das Jugendamt hinzuziehen. Also dass man da mehr so als Unterstützungsnetzwerk, wir gucken mit geeigneten Hilfen, wie kriegen wir das wieder gut hin, wenn es einfach gerade nicht gut zu Hause läuft.
Und vielleicht hierzu noch die gesetzliche Rahmung. Das Thema Beteiligung, Vanessa, du hattest ja schon gesagt, das ist auch was mit der SGB-8-Reform jetzt 2021 nochmal verstärkt auch in den Fokus gerückt ist. Also Beteiligung junger Menschen und Familien auch im Kinderschutz in nachvollziehbarer Form. Und das gilt auch zu beachten und dann auch umzusetzen. Und im besten Fall werden Hilfe- oder Unterstützungsmöglichkeiten auch gemeinsam erarbeitet. Es gibt auch ganz viel zum Thema Wirkungsforschung, Wirkung von Hilfen und Beteiligung ist ein wesentlicher Faktor. Also wenn Familien dabei beteiligt werden, das gemeinsam erarbeitet und auch festgehalten wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirkt und hilfreich ist, natürlich viel höher.
ich meine, uns geht es ja auch manchmal so, dass es uns irgendwie schwerfällt, da jetzt eine gute Einschätzung treffen zu können. Und ich oder wir profitieren ganz oft einfach von dem kollegialen Austausch. Und ich denke, es gibt ja auch nicht nur eine Lehrkraft, sondern es gibt viele Lehrkräfte, wo man sich dann auch nochmal unterschiedliche Meinungen zu holen kann im Vorgehen. Es ist ja auch nicht so, dass nur ein Gespräch stattfinden muss mit dem Kind, sondern man kann ja auch peu à peu mit dem Kind sprechen und sich immer mehr Infos einholen, um einfach einen umfassenden Blick zu bekommen. Und was den Lehrkräften ja auch immer zur Verfügung steht, ist ja auch, dass sie sich mit anderen Beratungsstellen zu bestimmten Themen auch austauschen können. Also ist jetzt irgendwie Drogenproblematik, dann wendet man sich an die Drogenberatungsstelle. Sexueller Missbrauch gibt es in Freiburg auch 2 Fachstellen für. Also da kann man sich einfach auch nochmal an Beratungsstellen wenden und da auch nochmal ein Vorgehen möglicherweise absprechen. Bei uns können sich die Lehrkräfte auch anonym an uns wenden. Und da meine ich auch wirklich anonym. Sobald wir nämlich einen Namen haben, dann müssen wir tätig werden. Aber auch da können wir nochmal Tipps geben oder sagen, hey, die und die Beratungsstelle könntet ihr hinzuziehen. Die Möglichkeit gibt es auch immer. Also hauptsächlich dieses Mehr-Augen-Prinzip, um die eigenen Unsicherheiten irgendwie auch ablegen zu können, um die eigene Haltung nochmal zu stärken.
Ja, Vanessa, du hast gerade Hilfen angesprochen, die vom Jugendamt in die Wege geleitet werden können. Ich glaube, dass das total hilfreich wäre, auch für Lehrkräfte so ein bisschen Überblick zu haben. Was sind denn da so die wichtigsten Angebote?
Ja, da sprichst du was an. Was sind denn die wichtigsten? Wir haben eine ganz, ganz große Palette und für uns ist es auch nicht immer ersichtlich, genau was. Also wir, wenn wir von den Lehrkräften Rückmeldungen bekommen, dann haben wir vielleicht die ersten Ideen. Wichtig bei uns ist, wir gehen einfach nochmal in die Bedarfsprüfung und gucken mit der Familie gemeinsam, was ist das, was sie braucht und was genau möchten sie verändern und mit welcher Hilfe können wir das schaffen. Genau, ich kann einfach mal so die Hilfen mal kurz anreißen, dass man so einen Überblick bekommt. Also ganz, ganz niederschwellig ist die Erziehungsberatungsstelle. Dann gibt es den Erziehungsbeistand, der unterstützt, wenn Entwicklungsprobleme vorliegen, mit dem Einbezug dem sozialen Umfeld. Da hat man meist auch die Förderung der Verselbstständigung im Blick oder aber einfach auch einen neutralen Ansprechpartner zu haben für die eigenen Themen und Bedürfnisse, wenn man das Gefühl hat, Mama und Papa können dem vielleicht gerade nicht so gerecht werden. Ganz oft haben wir auch die sozialpädagogische Familienhilfe, das ist eine Unterstützung für Eltern. Da geht es um die Begleitung bei Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen, Strukturierung zum Beispiel auch, wie manage ich den Alltag mit 4 Kindern, alleinerziehend beispielsweise. Wie können wir aber auch Lösungen finden für unsere Konflikte, die wir zu Hause ausleben? Wie gehen wir um, wenn irgendwelche Krisensituationen, also auch gerade bei Trennung und Scheidung, wie finde ich da einen guten Umgang mit meinen Kindern, weil ich vielleicht selber auch total belastet von dieser Trennung bin? Genau, aber auch solche Sachen wie Kontakte mit Ämtern. Das ist ganz oft ein großes Thema, auch bei Familien, auch mit einem Migrationshintergrund, die einfach überhaupt nicht wissen, wie das deutsche System funktioniert und eigentlich von einem Amt zum anderen geschickt werden. Und die helfen da einfach auch bei der Koordination. Genau, für die gesamte Familie gibt es die systemische Familienberatung. Die führen Beratungen aus mit Blick auf das gesamte Familiensystem und dessen Netzwerk, also nicht nur Kernfamilie, sondern welche wichtigen Personen gibt es denn eigentlich noch drumherum, um die Schwierigkeiten, die aktuell vielleicht in der Familie vorhanden sind. Die führen ganz viele Gespräche mit den unterschiedlichen Personen, um dann zu gucken, wie finden wir einen guten Weg zusammen, also auch wieder nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, dann gibt es für junge Menschen gibt's auch die soziale Gruppenarbeit. Das gibt es hauptsächlich für, oder nicht nur hauptsächlich, eigentlich für Kinder und Jugendliche, die Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensprobleme haben, vor allem im sozialen und emotionalen Bereich. Also da wird der Fokus auf das soziale Lernen in der Gruppe gelegt und gefördert. Also das waren so die ambulanten Hilfen, die wir anbieten. Wir haben dann noch eine teilstationäre Hilfe. Das sind die Tagesgruppen. Da wird auch das soziale Lernen in der Gruppe gefördert und gleichzeitig aber auch wird die schulische Förderung begleitet und auch die Elternarbeit. Also meistens gehen die nach der Schule direkt dorthin. Da gibt es dann Mittagessen, dann werden Hausaufgaben gemacht und danach beginnen soziale Projekte, gemeinsame Aktivitäten. Und meistens ist das auch eine Hilfe, um den Verbleib in der Familie zu sichern. Also gerade wenn es einfach schwierig zu Hause ist, die Eltern vielleicht auch nicht schulisch und entwicklungsmäßig zu Hause gut fördern können, aber sie trotzdem eigentlich einen guten Platz zu Hause haben, dass sie tagsüber gut gefördert werden und dann nachts zu Hause sein können. Und dann natürlich nach § 34 SGB VIII bieten wir auch die stationären Wohngruppen an. Und das Ziel dabei ist immer die Rückführung oder wenn dann die Kinder und Jugendlichen einfach schon älter sind, dass es dann auch in Richtung Verselbstständigung geht. Genau, das sind so die Hilfe zu Erziehungshilfen. Und was uns da auch wichtig ist, dass die Schulen von diesen Hilfen wissen, aber dass sie trotzdem ergebnisoffen in das Gespräch gehen. Und da wäre es einfach wichtig, dass man sagt, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen und auch für sie als Eltern. Genau, und dass man sich da dann einfach die Beratung nochmal von uns einholt.
Genau, vielleicht ergänzend hierzu, das kann man auch super im Elterngespräch nutzen, gibt es zwei so Pocket-Broschüren, die wurde von den Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter entwickelt, die ganz einfach erklären, was das Jugendamt überhaupt macht, um auch so ein bisschen auch das Bild aus den Köpfen zu bekommen, dass das Jugendamt nur die Kinder aus den Familien rausholt, um da einfach nochmal zu zeigen, was gibt es denn hier für Hilfen. Das ist jetzt nicht speziell auf unser Jugendamt zugeschnitten, aber kann einfach allgemein genutzt werden, kann runtergeladen werden und steht auch in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.
Da werden wir den Link auf jeden Fall in die Shownotes packen. ja, vielleicht können wir jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu unserem Fallbeispiel mit Miriam. Angenommen, ich habe mich jetzt als Lehrerin mit der Mutter zusammengesetzt, ihr meine Sorgen geschildert und habe das Gefühl, boah, da kommt gar nichts an Kooperation und Einsicht. Gleichzeitig verdichten sich vielleicht Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es Gewalt zu Hause gibt. Wäre das dann so der Punkt, wo ich dann ans Jugendamt eine Meldung machen muss als Lehrerin?
Tatsächlich wird es dann schwierig, wenn ich wenig bis keine Kooperationsbereitschaft mehr habe von den Eltern, in diesem Fall von der Mutter. Also wenn ich als Lehrkraft oder Schulsozialarbeit keine Möglichkeit mehr habe, mit der Mutter an den Tisch zu sitzen und gemeinsam zu überlegen, was brauchst du jetzt. Gleichzeitig auf der anderen Seite sich aber die Anhaltspunkte verdichten. Also vielleicht hat sich die Miriam ja doch noch anvertraut, mit den blauen Flecken berichtet, dass sie zu Hause Gewalt erfährt. Und dann wäre tatsächlich auch so ein Punkt erreicht, wo man dann auch ans Jugendamt gehen müsste, weil man eben selber nicht mehr die Eltern als primäre Kinderschützer in die Verantwortung bringen kann, keine Möglichkeit mehr besteht und dann wäre man an dem Punkt, wo man einfach auch die nächsthöhere Instanz braucht und das wäre dann das Jugendamt, welches dann wieder ganz andere Möglichkeiten hat, um mit der Familie und mit der Mutter hier in Kontakt zu kommen. Wichtig ist in so einem Fall immer und das ist auch was gesetzlich verankert ist, dass es auch da, wenn man an diesem Punkt ist, immer die Transparenz braucht. Das heißt, auch da muss die Mutter in den meisten Fällen oder in der Regel ist es so, dass die Mutter auch hier informiert wird, dass jetzt die Lehrkraft diesen Schritt geht, weil es auch diese gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Aber man braucht eben dann keine Zustimmung mehr. Also auch wenn die Mutter in diesem Fall sagen würde, das möchte ich nicht, dann gibt es einfach den Schutzauftrag, der ausgeführt werden muss und diese Information ans Jugendamt dann einfach notwendig ist.
Da auch nochmal wichtig, also wenn man sich dann dazu entscheidet, eine Meldung bei uns zu machen, dann ist es sehr hilfreich, wenn es in schriftlicher Form bei uns ankommt und da auch die Dokumentation und das Sammeln von konkreten aktuellen Beobachtungen, die im Unterricht oder in den Pausen gemacht wurden, angehängt sind und dass die dann auch so konkret wie möglich bei uns ankommen. Natürlich, wenn es akut ist, dann ist es auch völlig legitim, bei uns anzurufen und dann aber gern im Nachgang einfach nochmal schriftlich die Beobachtungen hinterher zu bringen.
Hierzu noch ergänzend, also der beste Fall ist immer, dass man gemeinsam eine Mitteilung macht. Also im besten Fall hat man das vorher so geschafft, in so eine gute Beziehung zu kommen miteinander, dass man gemeinsam am Tisch sitzt und dann entscheidet, jetzt das Jugendamt mit zu involvieren. Das ist sozusagen das Beste, was passieren kann. Gleichzeitig vielleicht noch, auch wenn eine Mitteilung gemacht wird, dann beim Jugendamt ist es immer gut zu überlegen, wie kann das dann auch in der Schule für die Miriam wieder aufgegriffen werden. Also auch zu gucken, wer informiert die Miriam darüber, dass das jetzt gemacht wird. Das ist, eine sind die Eltern, das andere ist der junge Mensch. Und dann auch zu überlegen, was kann die Lehrkraft vielleicht auch danach noch tun oder die Schulsozialarbeit, um die Miriam da aufzufangen, auch das offene Ohr zu signalisieren, ist auch ein wichtiger Punkt, wo man drüber nachdenken sollte. Und auch nach einer Mitteilung ist es natürlich so, dass auch eine Mitverantwortung bestehen bleibt. Natürlich hat dann das Jugendamt die Aufgabe und den Auftrag, dem nachzugehen, auch nach eigenen internen Standards eine Einschätzung zu machen. Wenn die Miriam aber weiter auf die Schule geht, dann ist es natürlich so, wenn da nochmal was auffällt, dass das auch wieder an den Mitarbeitenden weitergetragen werden muss. Man hat in der Vergangenheit verschiedene Kinderschutzfälle auch analysiert, vor allem die schiefgelaufen sind, und hat herausgefunden, dass ein wesentlicher Aspekt der war, der sogenannten Schutzillusion, also dass sich Institutionen aufeinander verlassen. Also dass ich jetzt vielleicht als Lehrkraft eine Mitteilung mache und denke, naja, jetzt liegt es da, das Kind ist geschützt, die werden dem jetzt nachgehen, was auch so ist. Aber der allgemeine soziale Dienst vielleicht denkt, naja, wenn da nochmal was auffällt, dann werden die sich ja schon melden. Und so kann es passieren, wenn man sich aufeinander verlässt, dass dann das Kind aus dem Blick gerät. Und deshalb ist uns da auch nochmal ganz wichtig, das Thema der Mitverantwortung hier mit reinzubringen.
Eins ergänzen, also was uns auch immer wichtig ist oder wo wir auch gerne mit einbezogen werden, ist schon vorrangig, bevor eine Meldung gemacht wird, dass man uns auch zu runden Tischen mit einlädt. Also, dass man den Eltern klar macht, so, hier, wir machen uns Sorgen und es gibt Unterstützung und wir würden gerne das Jugendamt mit in ein gemeinsames Gespräch einladen, ohne als wir drohen, weil letzte Instanz und letzte Möglichkeit, sondern einfach, wir holen uns den zuständigen Sachbearbeiter mit an den runden Tisch und wir werfen gemeinsam einen Blick drauf. Und man kann da gemeinsam schon mal gucken, was gäbe es dann für mögliche Unterstützungsmöglichkeiten, um uns so quasi vorab schon mal ins Boot zu nehmen. Das möchte ich auch mal gerne mitgeben, dass wir da auch sehr, sehr offen sind und auch froh sind, wenn sich Schulen rechtzeitig melden und uns mit ins Boot holen. Was ich auch gerne noch mitgeben würde, einfach weil das in der letzten Zeit sich einfach auch häuft, ist, dass wir oft den Fall haben, dass sich Schulen melden, insbesondere Schulsozialarbeiter, die Kinder und Jugendliche bei sich sitzen haben, die sagen, sie wollen nicht nach Hause, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und wir sind dazu verpflichtet, selbst Melder in Obhut nehmen zu müssen. Die Gründe aus Sicht der Kinder und Jugendlichen können auch erstmal total banal für uns sein, dass wir erstmal gar nicht wissen, wieso, weshalb, warum. Aber wenn sie sagen, sie wollen nicht nach Hause aus Angst, dann müssen wir sie in Obhut nehmen. Und das haben wir in der letzten Zeit ganz, ganz oft. Und da haben wir auch vollstes Verständnis dafür, dass die Eltern erstmal nicht verstehen, warum. Wir verstehen es oft auch nicht. Und wir brauchen auch Zeit in Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen, erstmal herauszuarbeiten, was denn eigentlich gerade los ist, warum sie nicht nach Hause möchten.
Ja, das finde ich jetzt wirklich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Das heißt auch, wir Lehrkräfte, wenn wir da Schülerinnen und Schüler sitzen haben, die partout nicht nach Hause wollen, wir müssen sie nicht gegen ihren Willen nach Hause schicken, sondern können dann Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. Kommen wir nochmal zurück. Angenommen, ich habe jetzt hier einen Fall, bin zu dem Punkt gekommen, zu dem Entschluss, ich mache eine Meldung ans Jugendamt. Könnt ihr uns noch ein bisschen was darüber erzählen, was die nächsten Schritte sind auf Seiten des Jugendamtes, wenn so eine Meldung eingegangen ist bei euch?
Ich glaube, jedes Jugendamt arbeitet nochmal individuell anders, aber ich kann gern einfach auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie wir hier vorgehen, wenn bei uns eine Mitteilung reingekommen ist. Genau, also wenn bei uns eine Mitteilung reinkommt, dann ist es so, dass wir im Sechs-Augen-Prinzip mit unserer Fachgruppenleitung diese Mitteilung gemeinsam angucken und gemeinsam einschätzen. Wir gehen dann in die sogenannte Dringlichkeitseinschätzung, dass wir schauen, gibt es gewichtige Anhaltspunkte, um in ein Überprüfungsverfahren einer möglichen Kindeswohlgefährdung einzusteigen. In dieser Dringlichkeitseinschätzung besprechen wir dann auch gemeinsam, okay, in welchem Zeitraum und wie wird der Kontakt zur Familie aufgenommen. Und dann schauen wir, macht es Sinn, erstmal mit den Eltern ins Gespräch zu gehen oder vielleicht auch nur mit dem Kind oder dem Jugendlichen oder mit beiden zusammen. Oder aber, und das machen wir auch hin und wieder sehr gerne, dass wir das Gespräch auch mit der meldenden Institution zusammen machen. Also gerade wenn Schulen auch eine Mitteilung machen, dass wir sagen, okay, ihr habt vielleicht schon Gespräche davor geführt, ihr seid da nicht weitergekommen, können wir vielleicht den Rahmen trotzdem bei euch nutzen, um da den ersten Einstieg gemeinsam zu machen. Einfach auch aus dem Grund, dass transparent nochmal dargelegt wird, die und die Mitteilung haben wir dem Jugendamt gemacht. Also da hat die Schule nochmal die Möglichkeit, das selber auch nochmal zu äußern und wir dann gemeinsam ins Gespräch gehen und danach im Anschluss dann Gespräche mit der Familie oder mit dem Kind oder den Jugendlichen dann alleine führen. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass andere glauben oder die Vorstellung haben, wir gehen mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch und sprechen die konkret drauf an, so ja, du wirst von Mama und Papa geschlagen und wir ein Ja oder Nein antworten. Und dem ist nicht so. Also wir werden die Kinder und Jugendlichen nicht direkt mit den möglichen gewichtigen Anhaltspunkte konfrontieren, sondern wir fragen nie direkt nach, sondern nutzen geeignete Methoden, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, wodurch sie dann selber die Möglichkeit haben, uns das zu äußern, wenn sie soweit sind. Genau, bei uns ist es so, dass wir so eine kleine Deadline haben, dass wir innerhalb von 3 Monaten zu einer abschließenden Einschätzung gelangen sollen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht. Genau, und das Ergebnis der Bewertung, das wird in jedem Fall der Familie zurückgemeldet. Schulen, wenn die Meldung gemacht haben mit einer entsprechenden Schweigepflichtentbindung oder wenn sie im Prozess beteiligt waren und man beispielsweise nochmal ein abschließendes gemeinsames Gespräch macht, das aber immer in Rücksprache mit der Familie.
Ja, und vielleicht noch abschließend, es ist uns noch wichtig, auch nochmal mitzugeben, dass es total hilfreich ist, wenn Schulen sich da auf den Weg machen und das Thema Kinderschutz auch konzeptionell verankern, dass man es im besten Fall in der Schublade hat, wenn es einfach zu einem Fall kommt und jeder weiß, was ist zu tun, an wen kann ich mich wenden. Und im besten Fall braucht man es nicht, aber wenn man es braucht, dann hat man es einfach da und kommt dann möglicherweise schneller aus dieser emotionalen Starre, die man vielleicht hat, heraus und kommt dann ins Handeln.
Ja, ich fand es jetzt wirklich ganz toll, meine Fragen einfach mal direkt ans Jugendamt stellen zu können. Das war jetzt richtig viel an Input. ja, ich würde einfach noch mal ein paar Punkte wiederholen, wo ich denke, das wäre ganz gut, die in Erinnerung zu behalten. Wenn Anhaltspunkte bei euch auftreten für Kindeswohlgefährdung, dokumentiert das. Schreibt alles auf, was ihr an Schritten einleitet, was ihr an Beobachtungen gemacht habt. Tauscht euch aus mit Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid damit nicht allein. Holt die Beobachtung von anderen ein, sprecht über eure Unsicherheiten. Und ganz wichtig, diese insofern erfahrene Fachkraft, das ist wirklich ein Angebot für euch, um euch Sicherheit zu geben, die ihr mit ins Boot holen könnt, was ganz, ganz wertvoll ist. Wenn ihr ein komisches Bauchgefühl habt, hört darauf. Fragt nach beim Kind, fragt vorsichtig nach und holt dann die Perspektive der Eltern ein. Die Eltern sind in solchen Fällen nicht eure Gegnerinnen, sondern es geht wirklich primär darum, die Eltern für das Wohl des Kindes mit ins Boot zu holen und da partnerschaftlich ranzugehen an die Sache. Geht nicht mit Vorwürfen ins Gespräch, sondern schildert eure Sorgen und schildert eure Beobachtungen. Bei Bedarf könnt ihr immer das Jugendamt mit ins Boot holen und das fand ich jetzt in dem Gespräch wirklich nochmal schön zu sehen, dass das Jugendamt eben nicht so die drohende Institution ist, die ins Boot geholt wird, wenn sonst nichts mehr funktioniert, so wie so eine Strafe, sondern das Jugendamt früh genug einschalten und vor allem auch den Eltern zeigen, hey, das Jugendamt ist zu ihrer Unterstützung da, da gibt es ganz, ganz viele Angebote. Genau, des Weiteren gibt es verschiedene Fachberatungsstellen, an die ihr euch wenden könnt. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dann wendet euch ans Jugendamt, macht eine Mitteilung. Und das fand ich auch nochmal wichtig zu hören, wir sind danach nicht raus aus der Verantwortung. Ne? Wir haben damit die Fälle nicht ans Jugendamt abgegeben, sondern müssen weiterhin die Kinder im Blick behalten.